Meinst du, es wird irgendwann mal die Zeit kommen, dass du den ganzen trotteligen Impfverweigerern verzeihen kannst?
Habe ich schon.
Hallo Monique.
Hallo Harry.
Jetzt habe ich.
Du hattest gerade so einen gestressten Blick. Was war los?
Ja, ich war mir nicht sicher, ob. Das hatten wir ja schon mal, dass der Laptop quasi mit seinem Mikro aufnimmt und nicht mit dem Mikro vom.
Roadcaster heißt er.
Vom Roadcaster.
Und ich habe es leichter, ich kann das hier ablesen.
Aber ich habe gerade festgestellt, nein, das funktioniert, er nimmt auf. Ja, hallo Monique, heute ist Donnerstag.
Ein ganz ungewöhnlicher Abend eigentlich für den Podcast.
Der 27.01.
Und das Prokrastinieren hat ein Ende.
Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer wieder das zum Thema machst, dass wir nicht zeitlich pünktlich sind?
Ja, ich versuche da mein Gewissen zu erleichtern.
Ja, aber das ist doch diese Strategie, nicht drüber reden, wenn was schief geht, drüber hinweggehen. Und ich versuche das jedes Mal, aber du scheinst das nicht zu spüren und haust jedes Mal dann wieder irgendeinen Hinweis rein, dass wir spät dran sind. Weil es ist ja albern, jedes Mal zu sagen, dass wir spät dran sind, solange wir nichts ändern.
Okay.
Brauchst du das, glaube ich, nicht platzieren.
Ich esse jetzt ein Tropi Frutti und du darfst raten, welche Sorte.
Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht.
Schade.
Welche Sorte?
Dabei haben wir ganz früh bei unserer ersten Bekanntschaft festgestellt, dass wir beide Tropi Frutti mögen.
Bevor wir Sex hatten?
Ja.
Ah, okay.
Und dann hast du behauptet, da seien keine Tukane drin.
Nee, das ist so ein Gerücht, was du immer wieder aufbringst, aber das stimmt nicht.
Das stimmt. Es sind Tukane drin und
ja,
B,
natürlich
ja, du
sind
hast
da Tukane
behauptet.
Drin.
Ja, und ich habe damals die Wette gewonnen. Und weißt du auch noch, wann wir das gewettet haben?
Nope.
Auf der Heizung.
Ach, da schon?
Ja, genau.
So früh schon? Mhm. Ui. In Thailand ist wieder Stop and Go.
Ja, nicht nur an der Ampel.
Also nicht im Sukhumvita Rush-Hour-Verkehr, sondern nachdem man ja wegen Omikron im Dezember ja dann den Stop and Go eingestellt hat. Also Stop and Go ist ja die Methode, man darf nach Thailand einfliegen mit dem Thai-Pass und hat alle möglichen Buchungen gemacht und muss dann Stop, also eine Nacht im Hotel bleiben oder die 6 Stunden im Hotel bleiben, bis der PCR-Test negativ ist und dann Go kann es wieder los. Das hatten sie ausgesetzt, wieder mit einer ganz normalen Quarantänezeit, womit natürlich touristische Reisen nach Thailand extrem
unattraktiv geworden sind.
Dankeschön. Hat man das jetzt oder wird man das jetzt zum 1. Februar wieder reaktivieren?
Also schon nächste Woche.
Genau.
Ja.
Und es gibt aber eine Veränderung.
Aha.
Du weißt, glaube ich, tatsächlich, ich mache mir jetzt nicht lustig drüber, sondern ernsthaft weiß ich glaube ich,
ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich weiß, dass ich die nächsten, also ich werde wahrscheinlich die nächsten 6 Monate nicht nach Thailand
Aber ich werde
kommen.
In 6 Wochen wahrscheinlich, 5 Wochen.
Dann ist es nur empfehlenswert, wenn du dich
dass ich Bescheid
schlau
weiß.
Gemacht hast.
Genau,
ja.
Also ich fliege ja am 1. März, also exakt 4 Wochen später, was ich auch gut finde, weil ich traue denen wieder zu, dass es dann doch nicht am 1. Februar losgeht. also die Veränderung ist, dass man jetzt Stop and Go, ich nenne es jetzt mal Stop and Go Plus. Man muss nicht nur am ersten Tag, wenn man angekommen ist, quasi direkt ins Hotel und dort einen Test machen und abwarten, sondern man muss es am 5. Tag nochmal.
Ah, ich erinnere mich, du hast mir das erzählt.
Ja.
Ich habe es wieder vergessen.
Natürlich habe ich es dir erzählt.
Ich fühlte mich wahrscheinlich nicht so betroffen oder ich habe von meinen Patienten ADHS eingefangen.
Also grundsätzlich ist es ja auch so, wenn man Tourist in Thailand ist, glaube ich, juckt das nicht groß, weil du bist ja in aller Voraussicht nach ja eh in Hotels unterwegs und musst dann gegebenenfalls am 5. Tag halt in einem Hotel sein, was diesen SHA++ Standard erfüllt, okay.
Also nicht im Hostel in der Khaosan.
Genau, und die sind halt ein Ticken teurer, ja, okay. Aber für jemanden wie mich, uns, die halt ja in dem eigenen Apartment übernachten, ist es tatsächlich ein bisschen Pain in the ass. Weil ich muss jetzt dann quasi am 5. Tag wieder ins Hotel gehen und dort dann den Test zu machen. Ich habe noch nichts davon gehört, dass man einfach nochmal in der Klinik oder so irgendwo halt einen Test machen darf, sondern man muss den dann, Aber ich frage mich gerade, das kann doch nicht bedeuten, nachdem ich dann schon 5 Tage unterwegs war, dass ich dann an dem Nachmittag am 5. Tag, wo sie mir den PCR-Test abnehmen, dass ich dann auch noch jetzt wieder eingesperrt dann drinbleiben muss, bis das Ergebnis kommt. Wahrscheinlich machen die doch einen Test, ich darf rumlaufen und dann kommt halt das Ergebnis. Weil ich meine, ich bin ja davor schon 4 Tage herumgelaufen. Da wird man ja nicht sagen, jetzt hast du den Test gemacht, jetzt musst du dich einsperren. Und das wäre dann eigentlich schon praktisch für Leute wie uns, die kein Hotel brauchen, dass sie dann nicht ins Hotel müssen dafür.
Musst du denn dann, also weißt du schon, ob du dann auch im Voraus schon das Hotel auch buchen musst?
Ja. Man muss es auch vorlegen. Also die wollen sehen, dass du quasi für den 1. Tag ein SAA++ Hotel gebucht hast und für den 5. auch.
Und wenn du dann da nicht aufkreuzt, was machen sie dann?
Ja. Dir in den Kopf schießen.
Oder wenn du ausreisen möchtest, dann eher.
Nach dem Motto, wo ist der Zweifel? Wobei, sie haben ja bei der Ausreise unseren 1. Test ja auch nicht geprüft.
Nee, aber da ist es ja auch kein, du bist frei und dann musst du nochmal testen.
Na, beim 1. schon. Also Einreise, 1. Tag, lass dich testen, geh weiter. Ich meine, wenn ich jetzt einfach nach dem 1. Tag ins Hotel mich einchecken lasse und dann einfach aus dem Hotel gehe, hätte theoretisch auch niemand was tun können.
Ja.
Ne? So wie wir ja auch jemanden ja kennengelernt haben, den ich beim Essen getroffen habe, der
was
nicht gewartet, bis der Test kam.
Ich erinnere mich.
Dem war das ja auch egal. Und
den hast du ja dann wieder brav ins Zimmer geschickt.
Ja, aber so, nach dem Essen. Nach dem Essen, genau. Und deswegen, also das ist jetzt die Veränderung. Stop and Go ist also wieder aktiv. Und wir hatten ja Bekannte, unter anderem Hörer dieses Podcasts. Die waren jetzt ja den gesamten Januar auch in Thailand, wo natürlich schon ganz stark die wieder gesperrte Phase zum Tragen kam, also dass jetzt nicht mehr so ohne weiteres Leute nach Thailand geflogen sind. Und die haben ja auch wirklich bestätigt, dass die Hotels und alles komplett leer waren und sind. Also da ist tatsächlich, geht's wirklich gar nichts los.
Ja, kann ja ganz nett sein, wenn es ein bisschen ruhiger ist, aber das ist dann vielleicht doch langsam doch zu einsam.
Ja, man will ja eigentlich schon, dass es ja
ein bisschen Leben,
dass das Leben da ist und dass ein bisschen was passiert.
Ja, war das denn dann, du weißt ja, wo sie, glaube ich, unterwegs waren.
Ja.
War das denn dann auch vor allem auf den einzelnen Inseln dann so?
Genau, sie haben ja Inselhopping gemacht. Die waren Koh Samui, Koh Tao und Krabi. Also gut, Krabi ist keine Insel, schon klar. Die sind da wirklich da mal so rumgehobbelt und Pipi waren sie, glaube ich, auch. Koh Pipi. Und das war alles ziemlich leer. Also ich weiß von so Geschichten wie in einem Hotel mit, keine Ahnung, 10 Bungalows waren 2 belegt und davon waren sie einer, so ungefähr. Mhm. Ja.
Und jeder von ihnen in einem.
Genau, jeder einzelne in einem.
Hatten gerade Streit. Nein, Quatsch.
Also von dem her ist ja jetzt ja die Frage, ich habe ja jetzt ja theoretisch noch einen Flug am 1. März. Das ist ja ein Flug, den ich ja noch aus Vor-Covid-Zeiten habe, den ich einfach mal
rumgeschoben.
Den ich da hingeschoben habe. Jetzt kann ich ihn nicht mehr verschieben. Das war das letzte Mal schieben. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht in Anspruch nehme, dann ist er weg. Deswegen gehe ich eigentlich jetzt im Augenblick davon aus, dass ich den in Anspruch nehmen werde.
Okay.
Und hinfliege. Und meine Fro zu Hause lasse und arbeiten lasse.
So sieht's aus.
Ja, aber ich werde ja nicht so lange gehen wie beim letzten Mal. Also keine knapp 7 Wochen, 6 Wochen. Ach ja, also das eigentlich zum aktuellen Stop-and-Go-Verfahren. In dem Zusammenhang fällt mir ein, wir haben ja anfangs noch ein bisschen versucht, mit so komischen Geräuschen immer so Thailand-Musik-Jingle einzuführen. You remember?
Ja, aber so die Jingles kommen insgesamt, nee, die Geräusche kommen meistens nicht so gut an.
Die Jingles kommen gut an. Mhm. Aber der Thai-Jingle war so ein bisschen your construction.
Ja, ich arbeite immer auf Befehl.
Ach so, und den habe ich nicht erteilt, meinst du?
Richtig.
Boah.
Aber hast du nicht gesagt, das klang auch so ein bisschen
Sheet.
Bisschen schäbig? Meine.
Also was wir auch gebrauchen könnten, wäre, glaube ich, so ein Krächz-Echts
das glaube ich
Jingle nicht. für die ganze Covid-Scheiße.
So ein heiseres Husten.
Ja, vielleicht sowas hier. Ah nee, das ist nicht so geil, ne?
Oh, Harry hat wieder die Knöpfe gefunden.
Teaser, naja. Ach,
die Lena aus Hamburg, die weint sich schon wieder die Augen aus.
Ja, das kann sein. Aber die ist dann böse, ne?
Mit den Geräuschen. Nee, ich glaube, sie war schon ein bisschen
gereizt. Sie war voll dagegen.
Ja.
Ohne
voll.
Volle Kanne
voll dagegen.
War sie. Aber interessant vielleicht, ich wollte eigentlich so ein bisschen, du hast ja gerade erzählt, du hast den Impfverweigerern schon vergeben. Wie meintest du das?
Eigentlich, ja, ziemlich banal. Also ich habe beschlossen, mich A, nicht aufzuregen.
Was dir nicht immer gelingt.
Ja, und B, habe ich einfach auch das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so dramatisch. Also die Folgen von den Impfverweigerern.
Wie meinst du?
Na, mein Gefühl sagt mir, Omikron latscht jetzt sowieso durch. Das mit der Impfpflicht kriegen wir sowieso nicht rechtzeitig durch.
Und ja, die ist ja geplant auf Herbst. Die soll Herbst helfen. Das ist ja eh schon.
Und dann denke ich mir, ja Gott, dann verweigern sie sich halt.
Ah, und das Ganze, dass die andere infizieren und dass sie die Intensivstationen so das.
Ja, na, die Intensivstationen rauschen ja zum Glück nicht so voll. Das ist ja eher die Allgemeinstationen, die jetzt da unter Last geraten. Was auch blöd ist, schon klar. Ich halte trotzdem was davon, was zu tun, um Leute von der Impfung weiter zu überzeugen. So, man sieht ja auch im Umfeld, erstens, die Einschläge kommen näher und zweitens, die geimpft sind, die haben nicht so schwere, schwere Verläufe. Das sieht man auch, die sind einfach schneller wieder fit. Aber dass ich da jetzt so einen persönlichen Ärger und so habe, das hat sich einfach tatsächlich ein Stück weit verflüchtigt.
Ja, also die Einschläge kommen näher, ist ja nett gesagt. Ich finde, die kommen nicht näher, die sind da. Also ich meine, wie viele Leute aus unserem Umfeld sind krank? Das ist ja irre.
Ja, vorzugsweise natürlich die mit den kleinen Kindern, ne? Schulkinder und kleine Kinder.
Da ist die Quote hoch.
Die haben es jetzt einfach alle auch reingetragen, kann man sagen.
Mhm. Aber wir kennen ja inzwischen wirklich viele Menschen, die Covid haben. Und in unserer Bubble sind ja überwiegend alle nicht nur geimpft, sondern auch geboostert.
Mhm.
Und da ist die Quote schon, finde ich, sehr, sehr hoch.
Ja. Aber dir ist es ja sogar gelungen, du hattest jetzt neulich mal einen Kontakt mit jemandem, wo ihr ja auch längere Zeit in einem Raum saß, alle geboostert und getestet und so weiter. Und dann stellte sich raus, dass der dann auch schon…
Genau. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ich mit dem Menschen 3 Tage quasi immer wieder stundenweise in einem gemeinsamen Raum war. Und der hatte dann 2 Tage später Covid. Jetzt wissen wir natürlich nicht, in der Phase hat er vielleicht gar nicht viel gestreut, hatte noch keine so große Virus… Last. Aber mich hat es auf jeden Fall nicht erwischt. Also wir haben jetzt ja inzwischen mit 3 unterschiedlichen Teststreifen mich ja durchgetestet.
Und das liegt auch lang genug zurück.
Nach wie vor negativ und habe auch keine Symptome. Und ich meine, es ist ja eh interessant. Ich habe jetzt in den letzten Wochen im Grunde mit 3 unterschiedlichen Leuten, die alle 3 nicht so richtig Covid sich impfen lassen wollen, gesprochen.
Waren, glaube ich, immer unterschiedliche Aspekte, die dann eine Rolle gespielt haben.
Ja und nein.
Ach so.
Ja und nein. Also wenn man an den ersten Mal denkt, da warst du auch mit dabei, den ich jetzt als knallharten Impfverweigerer bezeichnen würde. Mhm. Nicht Covid-Verweigerer, das wollen wir an der Stelle schon differenzieren. Genau.
Also Leugner.
Aber schon quasi sagt, diese Impfung gefällt mir nicht, finde ich nicht so doll. Bevor wir auf die einzelnen Dinger mal eingehen, also den hat dann hatten wir einen, der eigentlich sich schon impfen lassen würde, aber sich nicht bisher geimpft hat, weil irgendwie sein unmittelbares Umfeld aus einem unmittelbar ganz, ganz nahen familiären Umfeld nicht so dafür ist, hat er sich davon so mitreißen, überzeugen lassen, formulieren wir es mal so. Und jetzt auch irgendwie dann so, naja, ob man sich da so sicher sein kann. Ne? Aber eigentlich, wenn er, glaube ich, alleine Single wäre, hätte er sich geimpft, so ungefähr, hat er, glaube ich, sogar so gesagt. Und dann die dritte Person, die ist doppelt geimpft. Da war es aber auch schon so ein, weiß nicht. Und dann war unter anderem ich derjenige, der auch die Person da mit hingeschoben hat. Und jetzt beim Boostern aber sich so verweigert, so mit dem Argument, ja, ich will jetzt da nicht alle paar Monate mich da.
Jetzt ist auch mal gut.
Lassen. Genau. Und es sind eigentlich wirklich 3 unterschiedliche Härtegrade. Und alle 3 für mich unverständlich, habe ich auch allen 3 gesagt. Aber interessant oder wichtig finde ich einfach, und das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer einfach mal eine Message oder ein Hinweis. Ich habe ja bei allen 3, und gerade bei dem ersten, der ja so ein Verweigerer ist, habe ich immer sehr früh im Gespräch ja signalisiert, mir geht es jetzt nicht darum, dich zu bashen, und mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, du bist ein Trottel und du bist doof und du bist gleichzeitig Nazi und alles andere auch, sondern man muss es differenziert betrachten. Aber diese Strategie hat unterschiedlich gut funktioniert.
Sehr unterschiedlich. Ja? Ja, also beim ersten Gespräch war ich dabei, die anderen da habe ich nur von gehört. Ja, beim ersten kann man sagen, der hat sich dann Also intelligenter, gebildeter Mensch, und da weiß, merkt man ja wieder.
Ein damit, sogenannter akademischer Grad.
Damit hat es eben einfach nichts zu tun. Dann kann ich auch nochmal dazu was sagen, womit es wahrscheinlich was zu tun hat. In der Tiefen der Psychologie. Der hat einfach argumentiert mit ja, Quellen, die dann eben schon fragwürdig sind. Ne? Also dieses alles, was offensichtlich ist, das kann ja dann so nicht sein. Das wird dann hinterfragt und hat dann also Sendungen rausgezogen von Servus TV, wo da irgendwelche Ärzte, denen eigentlich der ärztliche Grad schon aberkannt worden ist, dann Beiträge schalten. Jetzt höre ich mich nicht mehr.
Jetzt aber und wieder?
Jetzt höre ich mich wieder, ja.
Ah, okay. Entschuldigung.
Und
du warst bei Servus TV.
Ja, also krude Fakten, also unseriöse Quellen, so, der sich auf unseriöse Quellen stützt und damit argumentiert, dass das eben keine unseriösen Quellen seien, weil ihnen einfach kein Gehör eingeräumt wird von den Mainstream-Medien. Also da war schon auch diese Haltung, es gibt Mainstream-Medien und die erzählen alle das Gleiche und es ist so ein Stück weit Gleichschaltung. Und da steckt im Hintergrund schon auch noch eine DDR-Biografie, wo ich für mich immer als Erklärung auch sehe, dass da unbewusst bei vielen vielleicht schon noch das schlummert, ich habe einen Staat kennengelernt oder meine Familie hat einen Staat kennengelernt, der hat mich halt auch 40 Jahre lang von vorn bis hinten hintergangen, belogen, betrogen, ausspioniert und getäuscht. Und
alles Lüchner und Betrüchner.
Dann ist Vertrauen in
Staatsapparat,
in Behörden und so weiter und Regierung vielleicht einfach per se sehr viel geringer. Und das Bewusstsein, dass man selber ja der Staat ist und den ausmacht, wenig ausgeprägt. So.
Ja. Mhm. Genau. Also es war ja schon spannend. Also ich will mich jetzt schon auch davon distanzieren, jetzt zu sagen, wir verallgemeinern jetzt diese DDR-Biografie. In dem Fall mag das so sein. Für mich war es nur wirklich super faszinierend. Ich kann ja sehr sachlich diskutieren und gerade wenn ich von vornherein sage, lasst uns das nicht emotional machen, kann ich das wirklich sehr gut, dass ich auf einer sehr sachlichen Ebene bleibe. Sicherlich hart im Gespräch, aber eben sachlich. Und faszinierend war für mich eigentlich eine Sache, die es sehr, sehr prägt, wie so jemand auch argumentiert. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe, weil ich habe ja dann versucht, ihm Statistiken zu zeigen und zu sagen, die basierten auf Charité-Quellen. Und okay, findet er nicht gut, weil Stichwort gleichgeschaltet, alles Gangster, die sagen doch eh alle das Gleiche und hat dann quasi eine offizielle Charité-Statistik, wissenschaftliche Aufarbeitung negiert. Okay, muss ich jetzt hinnehmen, ist halt so, können wir nichts machen.
Glaubt er nicht dran.
Okay, Punkt. Das Faszinierende ist aber dann, dass er ja dann gleichzeitig, und darüber hatten wir schon gesprochen, dann von mir aber verlangt, dass ich ihm wiederum eine Quelle abnehme, die das Gegenteil sagt, aber dann eben die richtigere Quelle für ihn ist, nachdem er mir ja tatsächlich sagt, dass ein Freund von ihm auf einer Demo war und mit dem Finger quasi durchgezählt hat, Menschen, wir wollen mal das Thema, ist egal, und quasi dieses Zählergebnis auf einer Demo von einem Freund, der war also noch nicht einmal persönlich dabei, diese Quelle hält er für wahrhaftiger, nachhaltiger und quasi in der Evidenz besser als eine Charité-wissenschaftliche Aufarbeitung. Und spätestens das, wenn man das mal neutral anguckt, muss einem klar sein, da ist Hopfen und Malz ja verloren. Und zwar, weil er ja wirklich das eine einfach gar nicht akzeptiert und bereit ist, das andere zu glauben. Letzter Satz. Und als ich ihm dann gesagt habe, Mensch, lieber, du hast mir vorhin das negiert und jetzt willst du mich überzeugen mit dieser Erzählung eines Freundes, der mit dem Finger gezählt hat. Merkst du denn nicht, dass das echt eine krasse Hürde ist, die du da auf
eine
mich…
Eine echte Diskrepanz.
Also einfach ganz neutral, ich sage, ohne jetzt auf den Inhalt einzugehen, einfach gar nicht, schau mal, was, wie krass das ist. Und da fand ich nur interessant, so viel Intelligenz und Reflexion hatte er ja, da kam dann nur so ein brabbelndes raus. Also das hat er dann schon irgendwie verstanden, aber es reicht leider nicht zur Erkenntnis, ja okay, ist vielleicht schräg. Dazu reicht, oder wenn es halt nur der Gesichtsverlust ist, der halt nicht funktioniert an der Stelle.
Aber ich finde an der Stelle, gerade weil er dann eben der Person, die er selber kennt, mehr vertraut als einer anerkannten Institution zeigt ja, wie sehr das eigentlich mit Ängsten verknüpft ist.
Ja.
Also es geht nur über den persönlichen Kontakt, über die persönliche Ebene, da weiß ich, was ich habe und dann kann der wahrscheinlich den größten Mist erzählen, aber dem vertraue ich und dem glaube ich dann auch, ob er dann da 10 Neonazis oder einen oder, ja. oder 70 zählt, ja. ja oder nein.
Ja.
Nur das ist dann vertrauenswürdig. Und das schwierig, also was man ja merkt, dass man rational mit rationaler Argumentation zwar dann an so einen Punkt kommen kann, aber sich dann ja nichts verändert.
Und wir sind da auch nur hingekommen, weil ich alle Mühen angestrengt habe, dass wir uns eben nicht bashen. Weil ich
richtig,
immer wieder, wenn es heiß wurde, gesagt habe, wir wollen nicht streiten.
Ja, es war ja auch so, dass einfach sehr prophylaktisch dann von ihm vorausschauend in der Erwartung, dass er angegriffen wird, dann Sätze rausgehauen wurden, wo man gesagt hat, ja, das haben wir dir gar nicht
vorgeworfen
oder angekreidet. So.
Ja, ich habe nie gesagt, dass du Nazi bist, genau. aber wenn du mit Nazis mitläufst, machst du dich mit schuldig. Das ist was anderes.
Und also da war schon im Vorhinein viel Gegenwehr in der Erwartung, dass er angegriffen wird.
Ja.
Und da sieht man aber auch, dass diese Ängste auch nicht bewusst sind.
Mhm, also der weiß es nicht. Ne?
Genau, also viele sagen ja, ich habe ja keine Angst und ich habe auch keine Angst vor Corona und ich glaube nicht, dass ich sterbe und so weiter und so fort. Und dann sind wir bei dem schönen Thema, was ist bewusst und was ist unbewusst. Und da ist so viel aktiv im Unbewussten, das ist den meisten gar nicht klar, was da eigentlich arbeitet.
So.
Und dann
selbst, ne?
kommt der sogenannte Prozess der Rationalisierung. Dann versucht man sich eben mit einer eigenen Logik die Welt so zu stricken, dass es Sinn ergibt. Und wenn dann jemand kommt und das mit Logik versucht auseinanderzunehmen, dann wird es immer abstruser und dann ist sozusagen der Freund, der auf der Demo per Hand was zählt, eben glaubwürdiger, weil sonst fällt ja mein Konstrukt zusammen, als seriöse wissenschaftliche Quellen, die gar kein Interesse daran haben, etwas Falsches in die Welt zu melden.
Um auch mal wieder auch mal auf die Seite dieser Menschen zu gehen, die ich tatsächlich in ihrer Entscheidung für komplett falsch und auch tatsächlich für dumm halte, heißt das ja nicht, dass die nicht trotzdem an sich vernünftige, intelligente, nette Menschen sein können oder in dem Fall Nachbarn. Und will da schon nochmal eine Lanze für ihn brechen, dass man ja wirklich gespürt hat. Und ich glaube, das basierte auch nur darauf, dass wir uns ein bisschen kennen und dass er uns so kennengelernt hat, dass man mit uns vernünftig reden kann. Dass er ja schon sehr vorsichtig am Anfang dann gesagt hat, er will eigentlich gar nicht so darüber reden, weil man ist ja ganz schnell in so einer Ecke, wo man eigentlich nicht hingehört und nicht hin will.
Man will sich auch nicht entzweien, ne?
Genau.
Daran scheiden sich einfach viele Geister.
Ja, inzwischen. Ja. Und das ist bestimmt auch schlimm, wenn man quasi von etwas überzeugt ist. Das ist er halt nun mal. Ich meine, das sind Christen ja auch. Und liegen aber halt falsch. Und dass man dann sich nicht traut, die Dinge zu sagen. Und das ist natürlich nicht einfach. Und viele Menschen hauen die natürlich auch gleich oder werfen sie gleich vorm Bus. Das haben wir jetzt nicht getan. Und das ist ja generell so das Ding, was ich ja versuche, dass ich mehr und mehr den Leuten versuche zu sagen, wir können darüber uns unterhalten und ich werde jetzt nicht ausfallend und ich werde dich jetzt nicht irgendwie überzeugen wollen und ich werde nicht irgendwie dich platt machen. Ich werde zwar sagen, ich halte das für falsch und ich finde anderes besser, aber okay, da können wir jetzt nicht viel tun. Und was ich dann bei ihm halt noch ganz dramatisch fand, ist, dass wir auf diese typischen Fehler gekommen sind, die halt herrschen. Ich habe noch 2, 3 andere, die ich dann bei den anderen beiden anbringen möchte. Bei ihm war es halt die Sache mit der Mathematik. Und an der Stelle möchte ich nochmal an alle da draußen propagieren, es wird ja immer gerne dann belustigend lachend gesagt, ja, in Mathe war ich ganz schlecht. Ich denke mir immer, das ist nichts, worüber man stolz lachen kann. Das
ja,
ist
da wird
eher
gerne
peinlich.
Mal mit kokettiert, ja.
Genau, wenn man in Mathe schlecht war, dann ist das zwar schade, aber damit muss man nicht kokettieren, dann kann man einfach still sein und dann
das,
war man
das
halt schlecht in Mathe.
Das macht einen nämlich nicht automatisch zu einem kreativen Feingeist.
Genau, oder
ich
auch glaub, nicht,
das geht manchmal
oder auch
so
nicht sympathischer.
Damit. Ich höre mich wieder nicht so viel, aber...
Ernsthaft? Ich habe aber jetzt nichts gemacht.
Ja, okay.
Das ist dieser Wackler hier. Ist das jetzt besser?
Nee.
Das ist dieses billige, der billige Adapter aus Bangkok.
Ja, okay.
Du musst an dem Ding ein bisschen drehen, dann wird es besser oder schlechter. Ich rede mal weiter. Und da war es eben auch so, dass ich ihm versucht, weil er kam auch mit dem Argument, die meisten in den Krankenhäusern und Intensivstationen liegenden Menschen sind geimpft. Das ist auch absolut richtig. Und zwar absolut auch im Sinne der Mathematik. In absoluten Zahlen ist das richtig.
Also angenommen, ich habe jetzt 10 Patienten auf der Intensivstation.
Ja, sind halt im Augenblick, keine Ahnung, die Zahlen stimmen jetzt nicht, 6 geimpft. Mhm. So, das ist aber dann immer noch wenig, wenn, die Zahlen stimmen jetzt nicht, aber dann versteht ihr, was ich meine, insgesamt 9 von 10 geimpft sind. Dann ist das nämlich immer noch unter Durchschnitt.
Das in der heißt, Gesamtbevölkerung.
Genau, also das heißt nämlich, dass 1 Ungeimpfter von 10, aber 4 Ungeimpfte von 10 auf der Intensivstation liegen. Mhm. Das bedeutet, nicht geimpft ist die Chance größer, auf der Intensivstation zu landen.
Ja, das ist eigentlich...
ist Mathematik.
Eigentlich ist das sehr schlichte Mathematik sogar, würde genau. ich sagen an der Stelle.
Und das habe ich dann im Vorfeld gleich schon angekündigt, als er mit diesem Argument kommen wollte. Und dann hat er doch eiskalt gesagt, ja, das wisse er schon, das sei trotzdem nicht so. Fakt ist aber, jede Statistik, die er dann rausgezogen hat, basierte genau auf diesem Fehler der absoluten Zahlen in einem Verhältnis und einer Relation zu Zahlen. Und an der deswegen, kokettiert nicht, wenn ihr schlecht in Mathe wart oder informiert euch besser. Das fand ich erdrückend. Also das fand ich, also da wurde mir ein bisschen mau um den Hals herum, weil man ja, also es ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Das ist ja der gleiche Kollege, der zuerst Charité-wissenschaftlichen Dingern nicht glauben will, von Massenmedien spricht, die gleichgeschaltet sind, dann den Freund rauszieht, der mit den Fingern zählt. Mal gucken, ob der auch so gut in Mathe war. Und gleichzeitig bei
absoluten... Er immerhin mit den Fingern.
Stimmt. Und immerhin bei absoluten und relativen Statistiken auch er schon aus der Kurve schleudert. Das sind ja wirklich Positionen, da kann man nichts mehr tun. Mhm.
Ja, aber angenommen, ich traue dem ja zu, dass er eigentlich dieser mathematischen Berechnung ja folgen kann.
Ja.
Aber es war jetzt einfach eleganter, weil Stichwort Weltbild und rationalisieren und ich lege es mir dann so hin, wie es halt besser passt. Und dann rechne ich das nicht mal selber durch und komme auf den Fehler, sondern nehme einfach mal, so wie es dann eben von den tendenziösen Quellen dargestellt wird, hin.
Und das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied. Wir wollten ja die drei Typen, die aber durchgehen. Also der Herr Nachbar. Okay.
Das war jetzt der Herr
Nachbar. Der Vollverweigerer, der auch von seinen Ängsten nichts weiß, weil er ja bewusst sagt, er hätte sie nicht. Mhm. Gehen wir mal zu der anderen Person, mit der ich gesprochen habe. Die ist 2-fach geimpft, also quasi das Gegenbeispiel. Will jetzt nicht nur boostern, will halt nicht ständig sie impfen lassen. Okay. Ganz interessantes Gespräch, weil da ging es dann so, da kam dann auch Argumente mit linksrum und rechtsrum und ja, ich verstehe das schon. Das sind 2 Dinge mir aufgefallen. Eine Sache war, dass wenn ich Argumente geliefert habe, immer so auch dieser, ja, okay, verstehe, aber zweifelst du nicht auch ein bisschen dran? Kann das nicht sein, dass sie das halt auch so wollen, weil die haben ja früher mal was anderes gesagt, dann haben sie das gesagt, also linksrum, rechtsrum und jetzt sagen sie doch eigentlich rückwärts. Und da versuche ich dann immer zu argumentieren, das ist aber doch keine Schwäche, sondern das ist doch eigentlich vielmehr eine Stärke, oder?
Mhm. Ja, das ist ja mein Argument immer, warum ich finde, dass wir nicht angelogen werden, weil es eben so hin und her und hau geht, weil eben die Wissenschaft da wirklich so dramatisch in Echtzeit am Suchen und am Finden ist.
Transparent.
Da geht man halt, da kann man keinen geraden Weg gehen, da geht man links und rechts und links und rechts und irgendwo sind dann halt die Sackgassen, da muss man auch wieder raus. Und es wäre, also wenn es jetzt einen sauberen Plan gäbe von einer, ich sag jetzt mal, Diktatur, dann würde uns das verkauft als die ultimative Wahrheit und nur die und nicht, ja, vielleicht, wir wissen es nicht, man würde einfach eine Variante durchprügeln.
Also spätestens an einer Stelle muss das Ganze glaubwürdig werden, weil man weiß, jeder knallharte Vertriebler lehnen die komplette Transparenz ab. Die wollen das nicht, weil dann verunsichert man Menschen bei vollkommener Transparenz, weil man dann nämlich Entscheidungsüberwürfe erkennt.
Das heißt, eigentlich wäre es besser gewesen, man hätte uns wenigstens ein bisschen angelogen, es wäre glaubwürdiger gewesen. Ja, und dann,
das, was man uns vorwirft, ist quasi genau nicht passiert und deswegen wirft man es uns vor, oder was heißt uns, den Oberen quasi. Also das heißt, das war ein Argument, dass man sagt, ja, aber das ist doch linksrum, rechtsrum, was soll man denn noch glauben? Also die Agilität der Wissenschaft quasi nicht wahrnehmen wollen. Aber viel krasser fand ich, dass dann aber wiederum, diese Menschen haben ja auch Argumente, warum sie ja sagen, nicht impfen. Diese Menschen haben ja Argumente, was ist besser, warum man es nicht tun sollte. Dabei werden ja auch Statistiken rausgezogen, wo sie dann sagen, ja, aber die und die sagen doch, aus dem und dem Grund ist es gefährlicher. Und da finde ich es dann spannend, weil ich dann die Frage gestellt habe, das finde ich ja spannend. Das heißt, auf der einen Seite werden wissenschaftliche Erhebungen nicht geglaubt und als Gleichschaltung akzeptiert. Aber wenn auf der anderen Seite irgendeiner wissenschaftliche Erhebungen wahrnimmt, denen wird dann geglaubt. Das heißt, eigentlich müsste man doch dann generell allen wissenschaftlichen Erhebungen ja einen Zweifel geben, dass man sagt, ich glaube halt niemandem. Aber warum? Also man sucht sich ja im Grunde seine Lösung aus. Und das finde ich auch so abartig unlogisch, ne, dass man sich dann die rauspickt und sagt, na, der Statistik glaube ich, aber den anderen 10 Statistiken glaube ich nicht, die unabhängig voneinander entstanden sind.
Ja, ich finde, man muss einfach wirklich genau gucken, was ist denn die Quelle? Was ist die Quelle von einer sogenannten wissenschaftlichen Studie und ein Ergebnis? Und da
aber Quellenrecherche ist ja auch ein ausgestorbenes Talent.
Genau. Es gibt noch vereinzelt Journalisten, die das beherrschen.
Also ich hab ja in einem anderen Podcast ja mal ganz ausführlich mal darüber ja mich echauffiert und monologisiert. Es gibt mehr als Wikipedia und nur Wikipedia zu glauben ist.
Genau, und wenn man dann mal weiß, wer eigentlich, welche drei steckt. Leute bei Wikipedia überhaupt noch schreiben.
Ja, also das ist monolithische Quelle. Letzter Punkt vielleicht noch dazu. Und wir sind dann aber, und das ist, finde ich, der schöne Kontrast zum ersten, zur ersten Person, ist, dass wir dann eben herausbekommen haben, am Ende Statistiken hin oder her, weil sie ja schon bereit war zu glauben und ja, ich verstehe das schon und hast recht, ich glaube der Charité schon, die sind keine Gangster. Mhm. Aber am Ende blieb halt, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl.
Und das finde ich ganz ehrlich.
Das kann man akzeptieren, oder?
Das finde ich total okay, weil ich kann sagen, das mag ja alles so sein, aber für mich fühlt sich's nicht gut an.
Genau.
Und
das ist dann halt
das
so.
Das ist auch jedem unbenommen. Ja. So, ich finde, das ist der Punkt, wo man sagen kann, ja, glaubst du jetzt an Gott oder nicht? Oder ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, das muss einem ja auch keiner unbedingt nehmen.
Ja.
Aber es zu verklausulieren und mit seltsamen Konstrukten zu argumentieren und begründen, das ist halt schwierig. Ja.
Genau.
Und ich finde, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann kann sie ja überlegen, woher kommt das? Und dann kann man immer noch mal überlegen, was bräuchte es denn, damit das schlechte Bauchgefühl weggeht? Und im Ergebnis kann ja dann rauskommen, Bauchgefühl ist gut für die eine oder die andere Lösung. Also impfen oder nicht impfen. So, aber das eigentlich ist sie da ja sehr gut dann näher an ihren Emotionen als Kandidat 1.
Genau, und deswegen wollte ich mal diesen Unterschied aufzeigen. Und wenn man dann am Ende sagt, es ist mein Bauchgefühl, das habe ich ja auch dann gleich gesagt, dagegen werde ich nicht argumentieren jetzt.
Kann man
ja auch gar nicht. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, werde ich dir jetzt nicht erzählen, dass du ein gutes Bauchgefühl hast. Nein, das ist halt dann schlecht. Das basiert dann zwar nicht auf Ratio, Wissenschaft
das
und Logik.
Das tut's nie.
Ihre Entscheidung, meine ich, basiert dann nicht darauf, sondern sie basiert dann halt auf Bauchgefühl. Und das kann man jetzt dann selber entscheiden, ob man die Gesundheit auf Basis von Bauchgefühl aufs Spiel setzen will. Aber das ist jedem halt dann auch wieder überlassen. Wir lassen jetzt mal an der Stelle die ganze Diskussion weg, dass ja Impfen auch Schutz der anderen ist und nicht Selbstschutz. Die Diskussion mal an der Stelle weglassen. Dann kann man natürlich sagen, ja, es ist deine Entscheidung. Und wenn dein Bauchgefühl so ist, dann ist das so. So. Dann die andere Person, die dazwischen war. Kennst du ja auch. Die nicht geimpft ist, eigentlich sich impfen lassen hätte wollen können machen irgendwie, aber seine unmittelbare Bubble war halt so ein bisschen dagegen und deswegen ist er jetzt nicht geimpft. Und
aber auch eben keine Corona-Leugner?
Nein, alle drei nicht. Genau, auch, alle drei nicht.
Und auch tatsächlich dann im Umgang damit sehr vorsichtig,
ja.
Nur eben für die Impfung nicht bereit.
Nicht bereit. Das sollte ich vielleicht noch sagen, also ich glaube, mit Corona-Verweigerern würde ich tatsächlich das Gespräch nicht suchen, weil das kannst du einfach knicken. Das ist nur so nebenbei mal.
Da gibst du auf.
Ja, also ich glaube, da würde ich mir einfach umdrehen und sagen, ach komm, fuck off. Der dritte jetzt, da kamen die zwei anderen Argumente, die man auch immer wieder gehört, die würde ich auch gerne an der Stelle mal kurz ausbreiten. Das erste Argument, was kam, war, dass ihn das halt schon überrascht, dass man doch daran denken muss, wie schnell der Impfstoff kam. Also er ist ein Impfstoffverweigerer, muss man ja am ehesten sagen. Ne? Der hat ja auch generell mit Impfungen ja so seine Probleme und seinen Stress. Und da sagt er halt jetzt ja ausgerechnet, weil er hat ja auch seine Kinder ja lange nicht impfen lassen zum Beispiel. Und da war es dann so, dass er gesagt hat, Mensch, es ist doch schwierig, dass dieser Impfstoff so schnell zur Verfügung stand. Und da kommt dann dieses falsche Gedankengut, diese falsche Kombination an Logik, die dann haben, dass sie denken, dass ein Impfstoff eben lange braucht oder Medizin lange braucht, weil man die sogenannte Langzeitfolgen betrachten muss. Und ja,
da muss man erstmal wieder verstehen, was ist denn eigentlich im medizinischen Kontext Langzeitfolge?
Ja,
das ist nämlich schon was sehr Spezielles.
Genau, und was bedeutet es auch im medizinischen Kontext zu sagen, dass man eben sehr lange etwas testet? Und wichtig ist in dem Zusammenhang halt zu verstehen, dass sie in dem Fall nicht lange Zeit testen bedeutet, dass jemand am 01.01.2020 eine Arznei bekommt und 20 Jahre später fällt er plötzlich wegen einem Herzfehler um, dass man dann sagen kann, aha, vor 20 Jahren hat er diese Medizin genommen, deswegen ist er jetzt krank geworden und tot umgefallen. Und wir ignorieren, dass er zwischenzeitlich neben dem Atomkraftwerk gewohnt hat, Raucher war, Alkoholiker war, jeden Tag eine Aspirin geschluckt hat und auch noch letztens einen Antibiotikum-Schock hatte. Das ignorieren wir einfach alles, sondern der hat vor 20 Jahren diese eine Medizin genommen, das war die Nebenwirkung, bums, daran ist er gestorben. Da wird ja jedem klar, das geht ja nicht. Ich müsste den ja 20 Jahre lang eingesperrt haben, 20 Jahre lang nur mit Reis gefüttert haben und dann kann ich nur noch ausschließen, ob er vielleicht wegen dem Reis gestorben ist.
So wie eine durchschnittliche Laborratte.
Genau, sonst geht das ja nicht. Das heißt, Langzeitstudien sind deswegen lang, weil die Menschen halt lange brauchen, bis sie ausreichend Menschen haben. Also helf mir mal, das Labor braucht lange, bis sie ausreichend
Probanden,
das war das Wort, genau. Danke. Also es geht Probanden haben, die dann halt auch diese Krankheit aufweisen, mit denen sie behandeln können. Darum.
Ja, also für jede Studie brauche ich die passende Kohorte, die die Studienvoraussetzungen erfüllt. Also wenn ich ein Antidepressivum ausprobieren will, dann brauche ich halt aber auch erstmal Depressive. Das ist jetzt nicht so schwer, da gibt es ganz viele von. Und je exotischer die Krankheit oder so weiter brauche ich.
Das Beispiel, was letztens kam, war HIV.
Ja, brauche ich halt umso länger, um überhaupt die Studienteilnehmer vergleichbar zu haben. Dann brauche ich noch eine Parallelgruppe. Und wenn das einfach sehr rar ist, dann dauert das unendlich lange.
Genau, das war das Beispiel mit den HIV-Impfstoffen. Das sei deswegen so kompliziert, weil du musst ja erstmal ausreichend Leute vergleichbar finden, die dann in deiner Gruppe auch HIV kriegen.
Ja.
Das passiert halt Gott sei Dank nicht so oft. Wohingegen
genau,
beim
weil
COVID,
man inzwischen halt auch weiß, was hilft.
Ja. Und beim Covid hast du ja jeden Tag Hunderttausende. Also kannst du natürlich in sehr kurzer Zeit das Gleiche erreichen wie in einer Langzeitstudie.
Genau, das heißt, eigentlich ist das jetzt die längste Studie überhaupt.
Genau, in kurzer Zeit.
Ja. Also Länge ist gleich Menge,
ja.
Müsste man eigentlich sagen.
Genau. Mhm. Und da musste ich das erstmal aufklären. Da hat man aber dann gesehen, okay, da ist jetzt eine Reflexion da, das hat man irgendwie verstanden. Aber natürlich ist das schwierig, wenn man die ganze Zeit herumgelaufen ist mit dem Glauben, Langzeit heißt Langzeit. Und dann kommt einer dahergelaufen, macht ein bisschen schlau, erklärt es einem anders, klingt logisch. Da kann man aber jetzt nicht gleich das Weltbild ändern. Kann ich ja verstehen. Aber für euch da draußen, wenn ihr es nicht wusstet, Langzeitstudie heißt nicht, dass man lange wartet, bis etwas passiert, sondern man braucht eine Anzahl Menschen, die halt dann erkranken, mit dieser Arznei behandelt werden und dann innerhalb von 4 Wochen eine Nebenwirkung zeigen. Es kann nur sein, dass diese 4 Wochen erst in 5 Jahren passieren, also in 5 Jahren plus 4 Wochen. Deswegen Langzeitstudie. Fakt ist aber, der hat die Medizin vor 4 Wochen bekommen, nicht vor 5 Jahren.
Genau.
So.
Also man beobachtet ab Verabreichung des Medikaments
genau.
4 Wochen und
ja.
Dann ist auch gut.
Ja, und das ist ganz wichtig. Wie gesagt, denkt euch einfach das Bild mit dem Reis und mit den 20 Jahren. Wie soll man wissen, dass der jetzt einen Herzfehler hat, weil er vor 20 Jahren geimpft wurde? Ist einfach nicht möglich.
Was war das andere?
Das andere, was er aufgebracht hat, war das mit den Regeln. Das
mit den was? Bitte?
Mit den Regeln. Ob ich denn nicht das Gefühl habe, dass ja schon der Staat sich jetzt extrem einmischt und so viele Regeln aufstellt und schon wieder eine Regel aufstellt. Und da muss ich auch ganz klar protestieren. Nein, unser ganzes Leben besteht aus Regeln. Ich kann ja noch nicht einmal ein Pups 50-Kubik-Moped fahren ohne einen Führerschein. Das ist alles voller Regeln. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt plötzlich sagt, ja, jetzt kommen diese massiven Regeln, jetzt sind wir in der Diktatur. Also wenn, dann leben wir seit 50 Jahren in der Diktatur.
Ich würde mal sagen, also, wie heißt das? Rudel? Gorilla-Rudel? Orangutan- Herde oder
Affen.
Was auch immer, da sind mindestens genauso viele Regeln. Also sobald du in einem sozialen Gefüge bist, gibt es Regeln
aber
und die
hallo.
Kann man aufschreiben oder die kann man anderweitig
oder
durchsetzen. Jedenfalls einigt sich immer die Mehrheit drauf, dass das dann die Regeln sind. Jedenfalls
die Regeln sind die Regeln.
Ist das bei uns noch immer noch so in der Demokratie, dass das immer Und nicht nur das Recht des Stärkeren, weil sonst hat man irgendwann auch kein Volk mehr.
Also das fällt mir wirklich schwer, dass jemand sagt, es würden jetzt so viele Regeln, der Staat würde Regeln aufstellen. Ich meine, unser ganzes Leben besteht aus Regeln.
Ja, die
Regeln.
Waren halt vorher schon da, deshalb fallen sie einem nicht so auf. Aber
Wahnsinn.
Ja.
Ich meine, es wird mir gesagt, wann ich wie viel fahren darf. Es wird mir gesagt, dass ich mich anschnallen muss. Es wird mir gesagt, dass ich mit Helm fahren muss. Es wird mir gesagt, dass ich eine Kühlkette einhalten muss, wenn ich Lebensmittel verkaufe, die ab einem gewissen Punkt einen zu hohen biomolekularen Faktor haben. Alles voller Regeln.
Du darfst überhaupt gar nichts verkaufen an Lebensmitteln, wenn du nicht eine Genehmigung hast. Kühlkette hinterher. Ja.
Da wundere ich mich schon, woran man sich aufregen kann. Ich will ja gar nicht sagen, dass alles gut lief. Nein, natürlich nicht. Aber es lief nicht so schlecht, dass ich deswegen sagen muss, ich lasse mich jetzt nicht mehr impfen.
Ja, man kann ja auch mit den Regeln einverstanden sein oder nicht, aber es ist ja halt nicht so, dass jetzt auf einmal Regeln vom Himmel fallen.
Ja, und die davor keine halt, gemacht worden
werden. Die verändern halt nur gerade ein bisschen mehr als sonst. Hm. Und sind für alle spürbar. Vielleicht ist es auch so, dass man, Beispiel Tätowierer ist mir neulich aufgefallen, da gab es jetzt einen großen…
Mit der Farbe?
Ja, genau. Hm. Ne? Also das juckt mich halt mal gar nicht, weil ich bin weder Tätowierer noch tätowiert oder werde es sein. Ob das die Tattoo-Farbe noch farbig sein darf oder nicht mehr und ob die krebserregend ist oder nicht, ist mir einfach…
Riesenthema.
…richtig, richtig wurscht, aber für eine bestimmte Branche… Und für gar nicht so wenig Menschen da draußen.
Ich wollte gerade sagen, wer ist denn heutzutage unter 35 nicht tätowiert?
Ist das eigentlich ein Riesenthema? Und ich glaube vor allem die Leute, die so unfertige Tattoos haben.
Ah!
Das ist nämlich richtig blöd.
Oh fuck.
Weil so, wir haben jeden Teil schon in Farbe und dann…
Da ist dann Zahlen nach Malen ausgegangen.
Richtig, ja.
Ach krass. Ist das wohl so, dass jetzt dann wirklich Farben eventuell…
Nee, das ist glaube ich nicht eventuell, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt schon seit 1.1. so.
Ach, man kriegt keine farbigen Tattoos mehr.
Also eine ganze Reihe von bisher zugelassenen Farben sind jetzt verboten worden.
Cool.
Ja, und ich glaube, und wohl vor allem gerade die spannenden, so wie Gelb und Rot und Grün, was halt die Sachen richtig bunt macht.
Musst du also nach Japan dann?
Ich weiß nicht, ob Japan das, also…
Also in Japan geht das bestimmt noch.
Meinst du?
Wenn du halt bei der Yakuza an dich anmelden
musst. Ach so, ja.
Also
ja immer wieder, apropos Tattoo, ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn dann Leute so ganz gezielt und bewusst so ganz… Rohe mit einer, keine Ahnung, Möwenfeder oder so gestochene Tattoos in Thailand sich machen lassen?
Ja, das
damit so da, besonders.
Das sind bestimmt auch Leute, die sich nicht
handmade
impfen,
ausgefranst
die sich nicht impfen lassen wollen. da ist, glaube ich, ganz viel Message dabei. Und die machen dann auch Palmlesen, weil irgendwelche Mönche vor 7000 Jahren in Indien gesagt haben.
1311.
Aber die Mönche nicht.
Ja,
die Mönche sind 7000 Jahre.
Ja.
Wo dann halt drinsteht, dass jemand 1311 schon mal gelebt hat. Und,
War das jetzt der elegante Sprung in den…
In den Dschungel.
Dschungel.
Es ist Dschungeltime. Und ich darf an der Stelle mich selbst outen, dass ich alle Dschungelteile, die es je gab, seit der ersten Staffel, wirklich alle, mit Liebe und Genuss schaue und gesehen habe.
Ja, ich
bin
glaub,
ein großer Fan.
Ich von Anfang an zusammen geguckt.
Nee, ich glaube, die allererste Staffel waren wir noch nicht zusammen.
Das kann sein.
Ja. Wahrscheinlich muss ich dich bei der zweiten erst noch überzeugen, dass
so das,
das gute Fernsehqualität ist.
Weil ich fand schon auch immer so Gruppendynamik ein spannendes Thema. Und wenn
man
wirklich mal Gruppendynamik, ich sage nur Sarah Knappig, also das war die härteste Staffel, was das angeht, wo man jemanden wirklich raus…
Vor allen Dingen die anderen waren schlimm.
Genau.
Die drumherum, die Karrieres.
Genau. Und ich habe ja gerade wieder mal ein großes Referat gehalten. Liebe Grüße an die Gina, es hat wieder Spaß gemacht.
Ach stimmt, die Gina hört ja ab und zu rein, ne?
Kann sein, ja. Die sitzt aber jetzt in der Sonne in Davos. Haben wir uns über Gruppendynamik, Gruppentheorie auslassen dürfen. Und da war das nochmal sehr spannend, das auch mit dem richtigen theoretischen Fundament zu unterfüttern.
Und du hattest ja ein Interview mit einem Zeitzeugen von der deutsch-israelischen Konferenz der Psychodoktoren mit der Überschrift Lass doch Deutschland und Israel mit all der Schuld, die wie ein gelber Elefant im Raum steht, zusammenkommen, wollte ich sagen, aber umgehen. Ne?
Ja,
das war so, glaube ich, der Kontext. Ne?
Genau, das sind die sogenannten berühmten Nazareth-Konferenzen. Da gab es die erste 94 und die Psychoanalyse in Deutschland ist ja durchaus da nicht unbelastet. Viele jüdische Analytiker sind ja emigriert oder dann auch ausgeschlossen worden in der
Vielen Dank, Adolf Hitler, du Penner.
Genau, da ist auch viel Wissen verloren gegangen oder abgewandert.
Kunst, so, Wissenschaft.
Jedenfalls. Also die Analyse hat sich dann in der Nachkriegszeit so wie die Gesellschaft halt auch erstmal der ganzen Sache ein bisschen verweigert.
Ja, wir geleugnet. Haben uns dem Wirtschaftswunder zugewandt und
dann
gab's Post Hawaii gegessen.
Gab es laut Historikern die Phase 2, wo sich dann die nächste Generation von der Vätergeneration dann distanziert und denen die Schuld dann alleine in die Schuhe schiebt und sich eher mit der Opferseite identifiziert. Und dann kommt typischerweise erst Phase 3, wo man endlich mal kapiert, na, vielleicht hat das doch was mit uns zu tun, wir müssten vielleicht doch mal Verantwortung übernehmen. So. Und in dieser Phase kam eben die Idee, weil man sich mehrfach auf internationalen Kongressen begegnet war und das auch ganz fruchtbar gewesen war, mal einen rein israelisch-deutschen Kongress zu machen mit dem Thema des Holocaust. Ja, und das, da gibt es eine bestimmte Methode, die Tavistock-Methode, die man da anwendet. Und da gibt es eben noch ein paar Zeitzeugen, die das damals mit initiiert haben. Und da durfte ich ein Interview für dieses Referat Vorbereitung führen.
Das war ja auch hochemotional,
das war sehr
euer
spannend.
Gespräch. Ne?
Genau, es ist ein sehr alter Herr, ich glaube 89 ist er schon. Und der hat dann sehr bewegend, sehr persönliche Anekdoten berichtet, aber auch ja, beeindruckend im Zusammenhang erzählt, wie dann da die Begegnungen waren, dass es eben auch sehr schwierig war.
Und ich wollte gerade sagen, es war schon explosiv.
Ja,
wenn da
absolut.
Die
also da ging es wirklich hoch her, sehr konfrontativ. Und vielleicht sollte man an der Stelle, weil das war dann teilweise auch der Vorwurf im Nachgang, nochmal betonen, es ging gerade nicht darum, jetzt sich zu entschuldigen, sich zu versöhnen, so dieses alles ist wieder gut, zu verfolgen, sondern wirklich einfach sich ehrlich und wahrhaftig gegenüber zu sitzen und mal anzuerkennen und zu erleben, was ist denn da eigentlich zwischen uns und gibt es die Möglichkeit, in den Kontakt zu kommen und die anderen, den jeweils anderen zu erleben, weil eigentlich erst in Gegenwart des Opfers oder in Gegenwart des Täters kann sich vielleicht auch mal was verändern.
Waren
das muss eben auch nicht heißen, dass dann da eine Lösung bei rauskommt.
Waren denn die Anwesenden überwiegend Leute, die nach dem Holocaust auf die Welt gekommen sind oder waren die auch Beteiligte? Weißt du das?
Na, 94 waren es weniger, die jetzt so ganz unmittelbar
sondern die
noch beteiligt war, schon etwas älter oder die vielleicht noch Kind, Jugendlich zu
Also es war betroffen, aber nicht unmittelbar vielleicht.
Nicht unmittelbare Täter wahrscheinlich.
Okay.
Oder,
was ich aber in dem Zusammenhang super interessant fand, ich grätsche jetzt so ein bisschen rein, aber was ich total spannend fand, ist ja, ihr habt ja den Vortrag dann gehalten und der Vortrag war ja inhaltlich, fachlich gut, aber es entbrannte dann ja und ich finde, und da mag ich jetzt was Falsches sagen, kannst du korrigieren, da entbrannte ja dann aus dem Auditorium der anwesenden Deutschen, sage ich mal, eine Diskussion unter den Studenten, die eigentlich so typisch ist, finde ich, von der ich mich immer gerne distanzieren wollen würde, nämlich, dass die dann das Gefühl hatten, ihr habt das Thema zu sehr banalisiert, also ihr hattet nicht die Schwere und Demut der Schuld der Deutschen. Kann ich das, ist das so verkürzt richtig gesagt?
Es ging ein bisschen in die Richtung, dass die Darstellung vom Zeitzeugen so ein bisschen zu gefühlig sei. Und er hatte eben auch geschildert, wie es Konflikte gab und unüberbrückbare Distanzen, aber eben auch die Momente, wo es zu einer Annäherung kam und wo ihm persönlich dann auch sehr positiv begegnet wurde. Und diese positiven Aspekte, die wurden isoliert herausgegriffen aus der Darstellung, um dann zu sagen, naja, das ist jetzt irgendwie aber auch sehr beschönigend, sehr gefühlig, da irgendwie so eine Versöhnung stattfinden zu lassen. Und eigentlich ging es doch denen dann nur darum, den Opfern zu begegnen, um dann die eigene Schuld loszuwerden.
Komischer Ansatz.
Und das stand so im Kontext davon, dass jemand aus dem Auditorium gesagt hatte, naja, und in Israel darf man ja auch nie was kritisieren, vor allem nicht die Palästinenserfrage. Und da hatte sich dann so ein Paralleldiskurs entzündet, der dann erstmal im Chat lief, den musste dann die Professorin erstmal einfangen. Und
also Hybrid.
Musste die dann ins Auditorium, in die Diskussion holen. Und dann hat sich wohl nach der Vorlesung in einer Woche, hat das Ganze noch ein bisschen weiter gegärt und gipfelte dann so in diesem Vorwurf. Und ich kann sagen, dass ich die Darstellung des Beteiligten eigentlich sehr differenziert fand und mit der Betonung, es geht gerade nicht um ein schlichtes Versöhnen und sich annähern und man auch mal vielleicht ein bisschen bescheiden auftreten sollte 30 Jahre später und sagen, ja, es ist auch einfach heute zu sagen so, naja, was soll denn das und das bringt doch nichts und das ist einfach nur irgendwie so ein billiger Schritt, die eigene Schuld dann wieder loszuwerden, anstatt damit zu leben. Wenn man sieht, ja, wie war es denn damals, also vor 30 Jahren und welchen Zustand hatte man denn da und da hatten Psychoanalytiker zum Beispiel jahrzehntelang berechtigter oder nachvollziehbarerweise keinen Schritt nach Deutschland auf den Kongress getan.
Ja.
Und das hat eben dazu geführt, dass das dann langsam möglich wurde.
Ja.
Und dann bleiben trotzdem unüberbrückbare Differenzen und Schuld und so weiter im Raum. Aber es hat vielleicht doch was verändert.
Und Rassismus ist ja insofern ein ganz aktuelles Thema, um dann wieder zum Dschungel zu kommen. Dschungel. Da hat jetzt der RTL auch die, ich glaube, Janina hieß die, rausgeworfen, nachdem sie ja eine dunkelhäutige Mitcamperin bei einem hitzigen Streit, und da muss man ja wirklich sagen, beides waren ja…
Die haben sich wenig geschenkt.
Dummbratzige Schimpferinnen.
Haben sich ordentlich beleidigt.
Genau. Hat aber halt sie eine rote Linie überschritten. Indem sie ja gesagt hat, bleib doch im Busch, wo du herkommst.
Oder geh zurück
oder
in den Busch.
Oder geh zurück in den Busch, ja, genau. Das Spannende daran war, ich glaube, man spoilert ja nicht, wenn man sagt, RTL hat sie am nächsten Tag rausgeworfen. Ich glaube, das war schon auch mit Absicht am nächsten Tag, erst nachdem ja dann Janina sich entschuldigt hat, aber die Linda, heißt sie ja, die Entschuldigung nicht angenommen hat, mit der Begründung, mir passiert das ständig, dass ich sowas an den Kopf geschmissen bekomme und dann so, das heißt dann immer, es tut mir leid, sowas nicht gemeint, ich habe keinen Bock mehr drauf. Mhm. Gut,
und das, ja, muss ich sagen,
ist ihr
also
Ding.
Dieses
kann man machen.
Habe ich so nicht, oder es war nicht so gemeint, das kann ich sehr gut verstehen, dass man das einfach nicht mehr akzeptieren mag.
Wahrscheinlich wäre es leichter gewesen zu sagen, ich entschuldige mich, das war dumm, Punkt. Mhm. Und nicht dieses, ich habe es nicht so gemeint.
Weil eigentlich relativiert...
Das dann.
Relativiert sie damit ihre Aussage.
Ja, und das sollte man nicht bei so einem Fauxpas.
Aufrichtiger zu sagen, doch, das habe ich gesagt.
Und ist halt so.
Und vielleicht.
Und es war ein Fehler.
Ja.
Ne? Also es ist halt dieser klassische Alltagsrassismus, weil sie selber ist ja Iranerin oder kommt aus einem iranischen Umfeld. Ich kenne die nicht, aber ich würde mir sagen, ja, von mir aus, die ist keine Rassistin, ja, aber es ist dieser Alltagsrassismus, also quasi dieses, der Schwarze, der läuft schnell, kommt aus dem Busch, hat dicke Lippen, hat noch einen langen Dödel und ist sportlich. So, das ist so dieses klischeehafte Alltagsrassismus, den ich ja übrigens dann anderweitig auch kennenlerne, nur der tut halt nicht weh, ne? Halbasiate, also sprich Asiate, heißen Techie. Der hat Ahnung von Technik. Oder wenn es dann heißt Softwarefirma, ja, ist dann, ja klar. Und man denkt so, wieso, weil ich Schlitzaugen habe, ist das klar, dass ich eine Softwarefirma hatte. Mhm. Und das ist im Grunde auch sowas.
Ja.
Und das erlebe ich tatsächlich. Mhm. Dieses so, ja, Asiate, fleißig und Techniker.
Mhm. Ist halt nicht abwertend, ne? Das ist dann immer
der Unterschied.
Der Schnittpunkt,
genau,
wo sich das teilt.
Was ja insgesamt der Vorteil der Asiaten ist, dass die halt eher mit solchen Dingen verbunden werden wie Fleiß, zurückhaltend, wobei auch kurzer Penis. Das ist natürlich an der Stelle vielleicht ein bisschen blöd.
Das wollen wir dann da nicht vertiefen.
Geht ja auch nicht. Und aber das erlebe ich auch. Und ich, diese Kiste, glaube ich, kann man jetzt diese Janina packen.
Ja.
Dieser Alltagsrassismus.
Wobei ich zum Beispiel sagen würde, also Alltagsrassismus geht auch in den Busch zurück, das finde ich... das fällt da schon auch nicht mehr drunter.
Das ist schon
also
zu krass. Alltag,
genau, weil es ist tatsächlich auch eine gezielte Abwertung. Und ich ich könnte mir gut vorstellen, dass sie instinktiv einfach aus dem Rückenmark gespürt hat, womit treffe ich die jetzt?
Wobei die waren ja auch im Busch, ne?
Aber die waren ja, wie soll ich sagen, beide jetzt verbal nicht so stark. Also
na, die Linda.
Nicht so raffiniert. Auf jeden Fall haben sie sich aber ordentlich,
Janina nicht, ja.
Haben sie ordentlich rumgedroschen Zickt. Aufeinander und dann war das wahrscheinlich so ein, oh, ich bin so ein bisschen in der Enge, womit treffe ich das Gegenüber, und dann schießt halt aus dem Rückenmark sowas,
die Negerkarte,
wo man spürt, das kann treffen.
Übel.
Und dann muss ich aber diesen Satz auch erstmal im Repertoire haben, finde ich.
Ja.
So. Und dann mag sie zwar im Alltag oder auch sonst keine rassistische Gesinnung haben, jedenfalls nicht bewusst, aber sie hat trotzdem diese Karte gezogen.
Mhm. Das ist ja aber für mich ja oft ein Problem. Ich habe gerade ein bewusstes N-Wort benutzt.
Ja.
Ist ja ganz schwierig. Also die einen sagen ja, man benutzt es einfach nicht. Aber ich weiß nicht, ob das Nicht-Benutzen richtiger ist, als es zu benutzen, aber zu wissen, was man da halt tut oder wie man es sagt. Und das Negieren, das Weglassen, finde ich, das gibt dem Ganzen dann sowas, eher schon wieder was Spannendes. Und wehe, man benutzt.
Ich finde so ein komplettes Tabuisieren oder Streichen von Wörtern problematisch.
Ja, geht mir auch so.
Ich kann ja, also sage ich dann auch Arschloch nicht oder also andere
medizinische
oder andere, naja, andere Schimpfworte verwende ich die nicht und kann die noch nicht mal zitieren, um über sie zu sprechen.
So geht es mir eben auch.
Dann wird das ja quasi auch noch mystifiziert.
Ja.
Aber jemanden
so
damit zu bezeichnen, ist ja etwas anderes. Ja. Oder, ne? Also ich muss
oder ist es auch zu banal zu benutzen, indem man es ständig benutzt.
Ich muss über das Wort immer noch sprechen können. Ich muss das Wort auch im korrekten Kontext auch korrekt verwenden können.
Genau, also so sehe ich es auch. Ja.
Und
man darf es, also deswegen, wie gesagt, habe ich es ja gerade bewusst mal genommen. Aber ich erlebe es, wenn ich das in so einem Kontext tue, dass man mich schon anguckt oder mich auch belehren will. So nach dem Motto, nein, man
das darf man nicht aussprechen.
Dass man es nicht quasi, wie so Voldemort, ne? Dass man es quasi nicht am Leben erhält dadurch. Aber ich finde, mystifizieren, so dieses so, hihihi, oh Gott, dieses böse Wort. Also das finde ich eher kontraproduktiv. So mein Gefühl. Ich habe zwar bei Wörtern, überhaupt bei Sprache, wenn ich was gerade lerne aktuell ist, wie sehr Sprache von Trend und Zeit abhängig ist. Also ich weiß zum Beispiel, mir selbst würde heutzutage in keinster Weise irgend so eine abwertende Bezeichnung mit schwul, das würde ich nicht mehr tun. Habe ich aber vor 12, 15 Jahren noch gemacht.
Also ich glaube, in den Nullerjahren war das gang und gäbe.
Ja.
Das war einfach so.
So dieses ja schwul. So, ne? Aber,
oder schwule Scheiße. Also das war so ein.
Ja, aber ich finde das heute echt übel.
Ja.
Ne? Und
das ist auch richtig so.
Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ich will aber jetzt nicht jeden beschimpfen, nur weil er es dann vor 15, 20 Jahren gemacht hat, weil es im zeitlichen Kontext war es halt noch nicht so schlimm.
Ja, es war nicht so viel Sensibilität dafür da.
Und das ist natürlich blöd und die Leute, die es damals schon besser wussten, ja, Applaus. Aber ich würde es den anderen jetzt nicht per se vorwerfen.
Das sind einfach auch Entwicklungen.
Ja. Und das meine ich mit, und das erlebe ich im Augenblick, wie sehr Sprache eben zeit- und trendabhängig ist. Auch diese ganze Gender-Diskussion, die machen wir jetzt hier mehr nicht auf. Wie sehr man halt Dinge einfach nicht mehr sagen darf. Und da nervt es mich dann, wenn dann Menschen sagen, ja, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Wo ich finde, nee, die Zeit ändern sich. Manche Dinge darf man halt sagen. Dafür gibt es neue Wörter, die du jetzt heute sagst, die es früher gar nicht gab. Aber natürlich gibt es heute Dinge, die sollte man nur noch aus ganz bestimmten Kontextsituationen heraus oder in einem bestimmten Kontext heraus benutzen, aber eben nicht mehr umgangssprachlich, wie man es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch gemacht hat.
Also ich finde, die korrekte Anwendung verändert sich.
Ja, und dazu gehört eben das Thema Neger oder schwul in einem schlechten Kontext, abwertenden Kontext. Da gehören die eben ganz klar rein. Und spannend finde ich ja der Begriff Jude zum Beispiel. Das hatten wir auch letztens mal, wo man dann eigentlich gemerkt hat, man ist so gehemmt, Jude zu sagen, weil es halt aus den dunklen, braunen Zeiten war das ganz klar ein Schimpfwort. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, das ist halt ein Jude, dann ist es ja nichts Schlimmes. Aber man spürt, dass da so eine Hemmschwelle da ist. Auch im Raum dann, wenn man das so sagt. Quasi die Erwartungshaltung ist eher, dass man sagt, du hättest Israeli sagen müssen.
Aber das geht aber auch nicht Hand in Hand. Das muss man wirklich differenzieren. Es gibt Israelis, die sind nicht jüdischen Glaubens.
Genau.
Das war übrigens.
Und nicht jeder Jude ist wahrscheinlich Israeli.
Und ganz sicher. Ja. Das war auch bei dieser Nazareth-Konferenz ein Thema. Da ging es eben auch um Identitäten. Hat man gemerkt, dass es gibt eine deutsche Identität, eine israelische und eine jüdische. Und die jüdische kann sich halt eben auch überall überschneiden.
Ja.
So, und also das Wort Jude, Jüdin auszusprechen, ich glaube, ich mache das selten, weil ich dann immer eher auf jüdisch oder jüdischen Glauben oder
aber
so ausweiche.
Aber ist das nicht auch schon ein Bauchausweichen?
Das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass ich mal verstanden hatte, dass zum Beispiel behinderte Menschen nicht Behinderte genannt werden wollen, weil ja. es sie eigentlich auf dieses, auf ihre Behinderung darauf reduziert.
Mhm.
Und nicht auf ein, ich bin ein Mensch und ich habe halt zufällig ergänzend noch eine Behinderung.
Ja.
So.
Der Jude ist und halt auch noch was anderes.
Genau, der ist halt auch ein Mensch und er ist, hat halt jüdischen Glauben, aber ja. er ist vielleicht auch noch Vegetarier oder keine Ahnung, was noch alles.
Ja.
So.
Ja.
Dass das nicht das Hauptkennzeichen an einer Person ist.
Verstehe. So. Also mich darf man Trekkie nennen, ist okay.
Trekkie?
Ja. Dann man kann mich gerne darauf reduzieren, dass ich Star Trek liebe.
Wir machen aber jetzt keinen Quiz für dich. Aber mal Aufforderung an die Trivial Pursuit Redaktion. Mach doch mal eine Special Edition für Star Trek
Next Generation
bitte.
Please.
Ja, genau, weil wir haben jetzt die Harry Potter Special Edition langsam wirklich durch von vorne bis hin.
Durch auswendig gespielt. Aber macht Spaß.
Brauchen neues Futter.
Machen wir seit ein paar Jahren, ne?
Genau, da war es
Harry Potter
so wahnsinnig.
Trivial Pursuit. Halte ich übrigens für eines der größten Marketingfehler für den deutschen oder europäischen Sprachraum, dass man Trivial Pursuit in Deutschland und Frankreich
so unaussprechlich
immer noch Trivial Pursuit nennen muss. Da wäre, glaube ich, ein anderer Begriff besser gewesen. Mhm. Sowas wie Sterne im Glas zum Beispiel, das sagt sich
vielleicht. Da fällt mir ein, wir sind eingeladen zum Online-Spieleabend am Samstag.
Ist das denn eigentlich aber schon fest geklärt?
Nee, wir müssen dann nochmal in der Gruppe schreiben. Aber die Überlegung war, wir spielen dann ein Brettspiel, was beide Seiten zu Hause im Schrank haben.
Das halte ich ein bisschen für schräg.
Ich glaube, das klappt nicht.
Nee. Ich hätte mehr Lust auf Tee, Gebäck und Quatschen. Wir könnten ja über die Börse reden. Weil da sitzt ja dann einer am Tisch, der sich da ja auch sehr gut auskennt.
Was ist der? Vermögensverwalter?
Der ist Vermögensverwalter, genau. Und beschäftigt sich damit, den Menschen dann zu sagen, ob sie jetzt den ETF kaufen, abstoßen oder die Aktien kaufen, abstoßen sollen. Und aktuell würde ich mal sagen, sind wir in einem Markt, ist kein Verkaufsmarkt, würde ich sagen, im Augenblick. Eher ein Käufermarkt, aber die Nerven musst du dann halt haben.
Aber ich investiere mein Geld ja gerade eher in Hundebekleidung.
Ja,
das wir hatten, auch, ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist.
Hatten wir 5 oder 6 oder 7 Hundemäntel die Tage im Haus.
Ich war total frustriert. Also, Short Story, Hund hat mal wieder Erkältung oder hat halt Erkältung. Und ich glaube, das hat mir schon erzählt, was der Pudel dann tut, wenn er erkältet ist. Nicht signalisieren, dass er erkältet ist, sondern ich habe dann eher auf So, na gut. Also, Tierarzt sagt, na ja, bei der Feuchtigkeit und dem Fell könnte man im Winter durchaus mal ein Mäntelchen anziehen. Also,
zumal man ja sagen muss, wir wohnen hier an der Spree und da windet es auch besonders feucht.
Richtig. Also, mache ich mich brav auf die Suche nach Hundemäntelchen. Im stationären Einzelhandel kann man ja sowas überhaupt gar nicht mehr erwerben. Das
sold
gibt's.
Out?
Ja, aber nicht nur sold out, sondern wir haben im Oktober 2 Modelle da und wenn dein Hund da nicht reinpasst, dann war's das. Und jetzt ist aber die Saison ja vorbei. Das heißt, auch alle Online-Shops haben nicht mehr viel vorrätig. Und dann kam noch dazu, dass jeder Hersteller andere Maßangaben macht. Ob man jetzt von der Schulter bis zur Rutenspitze oder vom Nacken bis zur Rutenspitze direkt hinter den Achseln oder eher am Bauch den Hund vermisst, das kann sehr unterschiedlich angegeben sein. Und dann endete das darin, dass ich halt alles Mögliche in Größen bestellt hatte, die alle
nicht passten. Was ich ja extrem ablehne, sowas, ne?
Total. Ich hatte eins bestellt, das passte nicht. Ich hatte das andere bestellt, das passte nicht. Der Hund war aber immer noch nackig und fror. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es mir egal, jetzt muss ich Sachen bestellen. Und zwar, keine Ahnung, 7 Stück unterschiedliche Größen.
Du hast
Größen.
Es versucht, anders zu lösen.
Und jetzt war auch eins dabei, das hat gepasst.
Das ist auch sehr schön.
Ja.
Ich finde sie sehr goldig.
Dann steht immer noch ein Rücksendepaket da, weil das kam per UPS und der blöde UPS-Shop, der hat immer zu, wenn ich vorbeilaufe.
Ach so, der hat nicht so lange auf.
Super nervig. Ja,
das ist der Vorteil von unserem DHL-Shop.
Ja, das ist so ein Handarbeitsladen. Und der Handarbeits, Glasperlen, ich sticke mir irgendwas auf den Pulli-Laden. Der
und
hat halt
und glaube an die Palmenblätter aus
schlechte
7000.
Öffnungszeiten.
Ach so, das heißt, deswegen kommst du da jetzt quasi nicht ran.
Ja, richtig. Aber Hund ist jetzt warm angezogen, mein Geld ist hoffentlich gut angelegt.
Und du meinst, er wird jetzt nicht mehr krank?
Na, ich hoffe, also nicht mit der Kälte.
Das wär ja eigentlich ganz gut, wenn der nicht krank wird, ne? Ich meine, es ist ja so, vielleicht sollte man damit noch aussteigen. Wir haben ja jetzt festgestellt, seitdem ja jetzt der neue Flughafen etabliert wurde, dass ja die ganzen Politiker immer an unserem Haus vorbeifahren mit den Autokorsos, wenn es darum geht, dass sie in ihren Flughafen, in ihren Flieger steigen müssen. Ne?
Richtig. Also wenn bei uns die Ampel ausfällt, dann ist das nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleich einfach die Polizei das Polizeirudel vorbeifährt und Außenminister Blinken dann zum Termin ins Auswärtige Amt eingeladen ist.
Der hat ja letztens dafür gesorgt, dass du zu spät dann nach Hause
in die Ambulanz kam. Richtig, ne? Ich durfte nämlich dann mit km/h 30 hinter dem Corso her schippern und meine Strecke führt nach Moabit halt auch direkt am Auswärtigen Amt vorbei.
Verstehe.
Ich kam nicht anders.
Mir ist jetzt irgendwie gerade aufgefallen, wir hatten heute ganz schön viele ernste Themen. Wir sollten vielleicht beim nächsten Mal wieder ein bisschen lustigere Themen machen.
Ja. Na, ob uns das gelingt?
Verrät das Licht?
Hä? 1, 2 oder 3? Tschüss.